zeigen wirklich auf eine gute Art, wie Jesus uns rein macht, wie er uns sauber macht, wenn man so will, wie das Glas ist. Guter Einstieg auf das heutige Thema. Und gleich möchte ich kurz einen Rückblick machen auf zum letzten Mal. Es ist doch ein Monat her, jetzt gerade ein Monat, ziemlich genau. Seit wir das erste von den Ich Bin-Wörtern miteinander angeschaut haben, ich bin das Brot des Lebens. Und es ist auch gut, wenn man kurz einen Rückblick hat, vielleicht für alle, für die da sind, ebenso für die nicht da sind. Genau, wir mögen uns vielleicht noch erinnern, so ein von der Aufteilung her, die Bin-Wörter sind so ein bisschen wirklich in einem Kontext eingebettet und nicht einfach zufällig irgendwo reingeworfen, sondern wirklich, das hat auch einen Sinn. Das haben wir ein bisschen gesehen. Und Jesus braucht auch in diesen Ich Bin-Wörtern wie Wörter, die diesen Leuten damals auch ein Begriff waren. Eben wie Brot, heute das Licht, Türen, der Hirt und so weiter. Das sind alles Begriffe, die die Leute damals gekannt haben und damit gelebt haben. Und wie wir auch gehört haben letztes Mal, ist, dass Ich Bin-Wörter so wie auf ein Ereignis hier von Jesus gefolgt sind, sei es jetzt ein Wunder oder eine Rede, ein Dialog. Auf das aber hat Jesus auch die Ich Bin-Wörter auch von sich selber gesprochen. Und er identifiziert sich durch die Ich Bin-Wörter mit seinem Vater, Gott dem Herr. Er und der Vater sind eins. Genau gleich wie Gott sich im Alten Testament mit dem Wort Ich Bin zu erkennen gibt, genauso gibt sich der Sohn Jesus im Neuen Testament mit dem gleichen Wort der Menschen zu erkennen. Also er weist eigentlich schon auf Gott hin. Gleich, wenn wir wissen, haben es die Leute damals, oder vor allem auch die Schriftgelehrten, gleich nicht verstanden, dass Jesus der Sohn von Gott ist. Mit ihnen, mit denen ich bin, offenbart Jesus auch eine radikale Hingabe von seinem Leben für die Rettung der Verlorenen. Ja, sogar haben wir Anteil durch ihn am Leben, am ewigen Leben bei Gott. Nachher bin ich ein bisschen näher eingegangen auf den Kontext, wo das Ich Bin-Wort steht. Und dort war so die Ausgangslage, wie heute, damals eigentlich auch, so die Suche nach dem Sinn des Lebens. Wenn wir ja wissen oder uns daran erinnern, hat sich Jesus in einem regelrechten Dialog auch mit diesen Menschen damals befunden. Sie haben gefragt, er hat geantwortet. Jesus, wie wir gehört haben, ist das Brot, das uns für immer nährt und wir kommen nie mehr Hunger über. Das setzt auch ganz klar voraus, dass wir diesen Wort Glauben schenken, dass wir Jesus glauben, dass wir ihm vertrauen. Und dass wir uns aber gleichzeitig auch bewusst machen, wir können und wir müssen nichts tun, als uns beschenken von ihm. Er geht noch weiter, Jesus selber ist derjenige, der uns sich hingegeben hat. Er hat uns nicht eine weitere Lehre mit auf den Weg gegeben, damit wir gerettet werden, sondern sich selber. Er ist uns vorangegangen. Sein Leib, sein Blut. Das bedeutet, wenn wir Abendmahl feiern, wie wir schon gehört haben, auch von der Lilia, was wir heute tun wollen, wieder uns daran erinnern, dann tun wir symbolisch sein Leib essen und trinken. Sein Blut. Das heisst, wir nehmen die Identität von Jesus an. Für uns, persönlich, als Gemeinde. Wir werden wie Jesus. Und dabei gibt es keinen Mittelweg. Oder ein oberflächliches Christsein. Entweder ganz oder gar nicht. Und wenn wir dann weiter gesehen haben, auch im Text drin, haben sich auf die Rede von Jesus hin ein Haufen Menschen von ihm getrennt. Sogar auch solche, die vorher zu ihm gehabt haben. Und ja, die Frage bleibt auch da. Auch die stellt sich auch uns. Können wir uns mit dem identifizieren, was Jesus sagt? Klar, das haben wir vielleicht schnell ja gesagt. Oder denkt, ja, sicher, das glaube ich. Aber was bedeutet es denn auch? Können wir uns mit dem identifizieren, was Jesus uns gegeben hat, was er uns gibt? Wir können gewiss sein, dass wenn wir uns voll und ganz auf Jesus verlassen, dass er es gut mit uns meint und uns dort finden wird, wo wir verloren sind. Dort, wo wir eben vielleicht noch unsere Flecken haben. Denn er sucht und wünscht Beziehung mit uns. Und genau da wollen wir heute auch weiterfahren mit dem zweiten Ich Bin-Wort von Jesus. Und zwar aus dem Johannesevangelium. Kapitel 8, Vers 12, dort heißt es, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir haben es gehört, auch schon im Eingang bei dem Lied, das Kind, das uns vorgesungen haben. Was wollte Jesus, oder was hat er den Menschen damals sagen? Was will er uns sagen in unsere Situation mit diesem Wort? Was bedeutet es für uns, gerade auch im Hinblick auf Ostern, wo schon gleich ansteht, die Auferstehung von Jesus nach seinem Tod? Ich will auch das mal wieder auf den Kontext eingehen, auf den Zusammenhang, wo das Wort eingebettet ist, weil es uns einfach auch vieles aufzeigt, wie das damals war. Und zwar habe ich auch hier eine Folie dazu, eine Karte. Die Diskussionen von dem ersten Ich-Bin-Wort, wenn wir in der Bibel lesen, haben so im Ortsteil von Galiläa stattgefunden. Judäa, excuse. Wir können jetzt einen Ortswechsel feststellen, auf das zweite Ich-Bin-Wort her. Also er hat sich jetzt in Galiläa befunden. Ich hätte aber genau da oben, man sieht es. Und nicht mehr da unten da in Judäa. Und das hat einen Grund gehabt. Weil, auf das aber, was Jesus auch gesagt hat, hat man die Absicht gehabt, ihn umzubringen. Und zwar schon ziemlich früh ist die Absicht aufgekommen bei den Schriftgelehrten. Und eigentlich hat man einfach auf eine gute Gelegenheit gewartet, bis man Jesus hätte feststellen können. Doch seine Zeit, wie wir wissen, ist noch nicht gekommen. Die ist noch nicht da gewesen. Seine Brüder, und damit sind wirklich seine Brüder gemeint, Jesus hat ja noch Brüder gehabt, von denen wird uns auch berichtet. Die haben ihm vorgeworfen, er soll doch zurück nach Judäa. Er soll dorthin, wo die Menschen sind. Also wir wissen auch, Jerusalem, wir sehen es ein bisschen unten dran, ist ja auch in Judäa da. Das Zentrum, dort, wo das Leben stattfindet, sozusagen. Und Jesus soll doch dorthin, wenn er schon solche Wunder kann tun, dann soll es den Menschen zeigen. Dann sollen sie es erfahren. Es gilt noch zu erwähnen, dass das Laubhüttenfest kurz bevorgestanden ist. Und seine Brüder haben jetzt gemeint, das sei doch eine super Gelegenheit, dass Jesus sich bekannt machen kann. Ein Haufen Leute, die zusammenkommen. Doch Jesus hat ihnen gesagt, sie sollen alleine gehen. Er bleibe da, weil seine Zeit zu sterben sei noch nicht gekommen. Doch wenn wir weiterlesen im Text, dann lesen wir, dass Jesus am Schluss gleich gegangen ist. Er ist gleich als Laubhüttenfest. Einfach erst, wo seine Brüder schon vorausgegangen sind. Und er hat sich auch nicht bloß zu erkennen gegeben, also er ist heimlich gegangen. Und das Ich-Bin-Wort vom Licht spricht gerade in dieser Zeit nach dem Laubhüttenfest. Ich habe so zwei Schwerpunkte. Zwei Schwerpunkte, die so in dem vorangehenden Kapitel 7 stattfinden. Vor dem Ich-Bin-Wort also, wo so auffällt und sich wieder durchzieht. Also das sind als erstes Missverständnisse und Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den Schriftgelehrten. Und die tun sich so fortsetzen, werden immer stärker und kommen dann auf den Höhepunkt. Und ein zweiter Punkt, eben auf dem Höhepunkt von der Auseinandersetzung an dem Laubhüttenfest, kommt wie eine neue Offenbarung und eine messianische Symbolhandlung von Jesus. Ich werde nachher auf die zwei Punkte noch ein bisschen näher eingehen. Jetzt bin ich zu weit. Genau. Im Kapitel 8, in dem unser Vers steht, das Kapitel fängt an mit der Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Unter den Auslegern ist man sich nicht ganz einig, ob die Geschichte überhaupt, ja, ob die überhaupt nicht hergehört, ob die nicht irgendwo anders ins Evangelium hineingehört. Es gibt sogar solche, die das behaupten, aber ohne dass sie jetzt würden, die Geschichte schlecht machen. Also die Überlieferung die ist gut, aber eben, sie sind ein bisschen strittig. Ja, gehört sie überhaupt dahin? Es hat wirklich keinen Zusammenhang. Nach dieser Geschichte redet Jesus weiter zu den gleichen Menschen wie vorher aus dem Kapitel 7. Eben, wenn er sein Ich-Bin-Wort spricht. Und bei den weiteren Dialogen gibt Jesus klare Weisungen und Klarheit und Licht zum rechten Glauben und sehen, wer und wie Gott ist. Und der Konflikt, der verschärft sich und der Unglaube, der nimmt auch zu bei seinen Zuhörern. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und jetzt werde ich kurz auf die zwei Schwerpunkte zurückkommen. Der erste Missverständnis. Eine erste Auseinandersetzung finden wir in den Versen 14 bis 24. Dann kommt zuerst die Frage unter den Zuhörern auf, warum Jesus überhaupt Schriften kennt. Er ist doch gar kein Gelehrter. Mensch hat gemeint, sie kennen Jesus, Zimmermanns Sohn von Josef. Woher kennt er die Schriften? Er ist ja nicht ein Gelehrter. Wer ist er überhaupt? Und wir merken, in diesen Gesprächen geht es um Christus Vollmacht von Jesus. Also um Gottes Sohnschaft. Woher nimmt er sich überhaupt das Recht, so zu reden und so zu handeln? Und in einer zweiten Auseinandersetzung wendet sie die Frage an Jesus, nachdem sie zuerst über seine Herkunft, seine Bildung und sein Handeln gestritten haben, seiner eigenen Person zu. Denn sie meinen zu wissen, wer er ist. Doch, wenn wir wissen, wissen sie es nicht. Weil sie kennen den, den Jesus gesandt hat. So sagt Jesus in Kapitel 7, Vers 28. Dort steht, da rief Jesus, der im Tempel lehrte, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin, aber nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Auf die Antwort von Jesus wäre er fast wieder ergriffen worden oder verhaftet worden. Denn einmal mehr ist der Anlass dazu gegeben, nämlich auf sein Verhältnis zu seinem Vater. Das ist in den Zuhörern, vor allem in den Schriftgelehrten, ganz klar Gotteslästerung gewesen. Doch die Zeit für die Festnahme war auch da noch nicht gewesen. Und dass Jesus an diesem Punkt noch nicht ergriffen worden ist, können wir eigentlich nur durch ein wunderbar wirkendes noch nicht Gottes erklären. Der Zeitpunkt war noch nicht da gewesen. Wir haben den zweiten Schwerpunkt, wo es um die Auseinandersetzung am Laubhüttenfest geht. Und das ist jetzt wieder typisch Jesus, wenn man das so sagen könnte. Je mehr Jesus eigentlich die Ablehnung erlebt von seinen Zuhörern, desto tiefer und schöner werden seine Worte über sich selber. Wir stellen fest, Jesus am letzten Tag vom Laubhüttenfest vor das Volk und ruft: Wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut. Beachten wir, es war der letzte Tag, wo Jesus das gesagt hat, von dem Laubhüttenfest. Und am letzten Tag, am Laubhüttenfest, wird als Erinnerung in einer Prozession ein Wasserspend vom Teich Siloa zum Tempel aufgetragen und dort zum Brandopferaltar. Das dient als Erinnerung an die Wüstenzeit, damit damals, was das Volk Durst hatte und Gott den Mose befohlen hat, mit seinem Stock am Felsen zu schlagen, damit Wasser rausfließt. Der Strom, der vom Tempel ausgeht, der Strom, der von Jesus ausgeht. Eigentlich ist das wie ein indirektes Ich-Bin-Wort. Und es ist kein Zufall, dass er es gerade da spricht. Jesus ist das lebensspendende Wasser. Es weist auf ihn hin und meint ihn. Auch da sehen wir, Gott nimmt Bezug zu seinem Vater im Alten Testament. Es ist nicht irgendetwas, was er von sich selber raus sagt, sondern Gott hat schon mal gehandelt in der Wüste und Jesus nimmt Bezug auf das. Und was in dem Gespräch an dem Fest spürbar ist, ist die Spaltung im Volk. Wo Christus hinkommt, da gibt es eine Scheidung entweder für ihn oder gegen ihn. Selbst innerhalb vom eigenen Volk entsteht Ablehnung gegen ihn. Und dann sagt Jesus weiter zu seinem Volk: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, hat das Licht, das zum Leben führt und wird nicht mehr im Dunkeln tappen. Diese Worte treten sozusagen neben das Zeugnis vom lebensspendenden Wasser, das wir vorher gehört haben. Ich habe auch hier eine Folie. Wir haben wie das Wort vom Wasser, dort wir sehen, wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken, jeder, der mir vertraut. Das weist so wie auf die Begegnung, die früher im Johannesevangelium stattfindet, zwischen dem Nikodemus mit dem Rabenöhr und die Begegnung mit der Samariterin am Brunnen, wo Jesus die Frau um Wasser bittet. Das ist wie auf das zurück. Das lebensspendende Wasser. Und wir haben nachher das Ich-Bin-Wort, ich bin das Licht, das weiterführt auf das Kapitel 9, das nächste Kapitel, die Heilung vom Blinden. Jesus heilt dort einen Blindgeborenen. Und das ist ja auch da sehr, sehr, sehr tiefgreifend. Jesus heilt mit dem Blinden nicht nur sein körperliches Leiden, sondern er geht zuerst auf seine Schuld ein. Er nimmt zuerst seine Blindheit und tut ihn nachher körperlich heilen. Und wir merken da, ich bin das Licht der Welt. Es ist nicht allein das körperliche Leiden, das der Mann ja wie behindert, sage ich jetzt mal, sondern auch sonst seine Schuld, wo ihn trennt von Gott. Er macht ihn sauber, wie das Glas. Und da sehen wir schon, wie das Wort wirklich eingebettet ist, auch in einen Zusammenhang hinein. Also Jesus weist schon aufs Nächste hin. Und er zeigt dem Mann nicht nur, dem Blinden nicht nur seine blinden Flecken, sondern, also so eine Art wie eine Bloßstellung, sondern er nimmt ihn zu sich, berührt ihn. Also er nimmt ihn ernst. Er ist nicht bloßgestellt von Jesus, indem er seine blinden Flecken zuerst wie herleitet, sondern er ist bei Jesus gut aufgehoben. Er darf sich ihm anvertrauen. Und nachher heilt er ihn. Spannend ist, dass der Evangelist Johannes später auch erwähnt, dass Jesus die Worte «Ich bin das Licht» im Raum sagt, wo die Kästen für Geldspende aufgestellt sind. Nämlich dort stehen ebenfalls zwei grosse Leuchter, wo mit grossem Jubel vom Volk am Laubhüttenfest angezündet werden. Auch da sehen wir wieder eine weitere Symbolhandlung. Jesus sagt seine Worte «Ich bin das Licht» neben diesen zwei Leuchtern und weist damit auf sich selber hin. Ich bin das Licht der Welt. Jesus ist das wirkliche Licht, das an die Stelle von diesen sinnbildlichen Flammen tritt. Und die Heilszeit bricht dort an, wo Menschen unmittelbar durch das göttliche Licht, eben durch Christus, ins ewige Leben eingeführt werden. Genau wie damals das Volk Israel von der Feuersäule durch die Wüste von Gott, durch Gott durch die Wüste geführt worden ist ins verheißene Land, werden wir heute durch Jesus geführt, er als unser Licht. Das Licht leuchtet für die ganze Welt. Das gilt aber schlussendlich auch nur für diejenigen, die auch hinter dem Licht hergehen, hinter dieser Feuersäule. Hinter dem Licht hergehen bedeutet dem, was Jesus sagt, glauben. Es heisst, Jesus nachzufolgen. Anders gesagt, zu ihm zu kommen. Wir können nicht einfach stehen bleiben, mal abwarten, was passiert und aus der Entfernung zuschauen. Oder halbherzig hinten reinlaufen. Im Vertrauen, Jesus nachfolgen, dass er uns heilt. Und dass er unser Licht ist durch eine Welt, die dunkel ist. Dass er uns zeigt, wodurch es geht. Ich habe mich so überlegt, solange alles gut läuft, solange es mir gut geht, frage ich mich auch manchmal, ja, habe ich den Jesus nötig? Es fehlt mir ja nichts. Aber was ist, wenn es uns wirklich schlecht geht? Bleiben wir bei ihm oder geben wir ihm auch noch die Schuld für unseren Zustand? Sind wir parat, in dem Umfeld, wo wir eingestellt sind, den Menschen zu verkünden, dass sie Jesus brauchen? Weil er der einzige Weg zu Gott ist in einer Welt, wo es uns so viele Möglichkeiten gibt oder verspricht. Oder wo uns so viele Sachen herleitet, wo es meint, es sei gut, aber schlussendlich merken wir, es fehlt uns etwas. Was ist, wenn wir Jesus wirklich anfangen zu fragen, und das kann Folgen haben, wenn wir in der Geschichte immer wieder sehen, was willst du von mir, Herr Jesus? Sind wir parat, offen, wenn er uns den Weg zeigt? Vielleicht auch einen Weg, der unsere Vorstellungen sprengen kann. Ich habe ein Beispiel von Dietrich Bonhoeffer, wo mir immer wieder so ein bisschen, wichtig wird. Er ist ja einer, der vom Bekenner, kann man sagen, zum Verschwörer geworden ist. Sein Freund, der Eberhard Goetzke, wenn er das ausspricht, das war einer Freund, der schrieb, durch diese Begegnung mit Bonhoeffer im Jahr 1935 trat für manche von uns auch das Problem, das wir heute mit politischem Widerstand bezeichnen, zunehmend stärker in den Vordergrund. Die eskalierende Judenverfolgung erzeugte eine mehr und mehr unerträgliche Situation, vor allem für Bonhoeffer selbst. Alle tapfere Confessio, latinisch umschreibt Bekenntnis, ging für uns von da an einher mit unausweichlichem Komplizentum mit den Mördern. Ja, ein Bonhoeffer, der ein Bekenner war, der predigt hat, der gelehrt hat und nachher gemerkt hat, so geht es nicht weiter. Und gleich war er dann in einem Kampf hinein. Ja, der Weg zu gehen auch, wo ihm Gott gewiesen hat. Und sich sozusagen den Verschwörer anzuschliessen. Ja, was ist, wenn Jesus uns manchmal einen Weg weist, der für uns unüblich ist? Uns nicht so vorstellt? Sind wir bereit, uns auf ihn einzulassen, egal was es für Konsequenzen kann bedeuten kann? In dem Licht hineinzuwandeln, wo er uns vorangeht. Treten wir aus unserer Anonymität raus und bekennen uns zu ihm, auch wenn sie dieser Welt und für die Menschen um uns herum als verrückt und veraltet erscheint. Es gibt auch da nur ein Für oder gegen Christus. Und was es bedeutet, ohne Christus zu sein, das haben wir vorher im Text gehört. Der Evangelist Johannes sagt dazu, wie früher in seinem Evangelium, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Was bedeutet das für uns heute? Jesus sagt uns, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, uns heilen zu lassen von ihm, uns zaubern lassen, wie das Glas, unsere Flecken aufzuzeigen. Und er lädt uns ein, aus unserer Anonymität rauszutreten, seine Zeugen zu sein. Und unser Licht, das wir durch Jesus haben, leuchten zu lassen, dort, wo wir sind. Und ich vertraue darauf, dass Jesus uns und jedem Einzelnen und als Gemeinde Christi zeigt, was das konkret bedeuten kann, wenn wir bereit sind, ihm nachzufolgen und ihn um klare Führung zu bitten. Bald steht Ostern vor der Tür. Dann kommen wir von Karfreitag her, von der Dunkelheit und gehen ins Licht. Wir feiern Ostern. Die Auferstehung von Jesus. Wir bewegen uns also von der Finsternis ins Licht. Im Glauben zu Jesus sein. Er lebt und wir leben durch ihn. Sein Licht leuchtet für uns und für die Welt und wir sollen auch leuchten wie Jesus. Ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, hat das Licht, das zum Leben führt und wird nicht mehr im Dunkeln tappen. Ich lege gerne beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen. Ich möchte dir Danke sagen für deine klaren Worte, die du uns gegeben hast. Die in deinem Wort uns entgegenkommen, wenn wir drin lesen. Für dein Wort, das irgendwo so wunderbar auch in einem Kontext steht, wo wir dürfen erkennen, hey, das war nicht einfach Zufall gewesen, dass du das gesagt hast. Jesus, du weisst auf so vieles hin. Du zeigst uns so vieles. Lass uns erkennen, was dein Weg ist, was dein Plan ist mit uns, Jesus. Möchtest du uns Licht sein, dass wir es annehmen dürfen, dort, wo es vielleicht auch schmerzhaft ist, wo uns unsere Flecken aufgezeigt werden. Aber möchtest du uns Heilung schenken, Jesus, dass wir es so dürfen annehmen, wie du uns schenkst. Und möchtest du uns helfen, auch als Licht können weitergehen, auch in unserer Welt, in unserem Umfeld, in dem Platz, wo wir hineingestellt sind. Lass uns dort ein Licht sein, Jesus. Dass das Licht, das du in uns hineinleist, darf leuchten durch uns. Und dass wir uns bewusst sind, dass das Licht nur leuchtet, weil du bist, Jesus. Wir brauchen dich und deine Hilfe, deine Gegenwart, deine Liebe und deine Barmherzigkeit. Amen. Amen.